ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Die Klägerin hatte Ruhegeld für Januar 2023 beantragt. Darüber hat das Gericht entschieden und hat ihr diesen Anspruch zugestanden. Es hat jetzt kurz begründet, dass das aber keine Vorabentscheidung ist, wie es eventuell mit weiteren Ruhegeldansprüchen über diesen ersten Monat hinaus aussehen würde. Das war nicht beantragt von der Klägerin und deswegen konnte das Gericht auch nicht darüber entscheiden. Das heißt, die Klägerin muss jetzt selber überlegen, wie sie damit weiter umgeht.
Paula Riester war das. Sie ist Sprecherin der Berliner Zivilgerichte. Am 16. Juli hat sie diese Aussage getätigt. Sie übersetzte quasi für die Presse ein Urteil des Berliner Landgerichts in der Angelegenheit Patricia Schlesinger, RBB. Sie hören gleich Reaktionen vom RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Dr. Wolfgang Krüger und vom Schlesinger-Anwalt Thomas Wahrlich. Außerdem dann natürlich wieder Medienbuchtipps und Streamingtipps, denn es gibt nächste Woche Sommerferien und wir starten ja in die Saison immer regelmäßig auch mit Empfehlungen traditionell zum Ferienbeginn. Heute auch Streamingtipps und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Patricia Schlesinger legt ihr Amt als Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit sofortiger Wirkung nieder und tritt als Chefin des Senders zurück. Ihre Entscheidung hat sie den Vorsitzenden des RBB-Rundfunkrats und des Verwaltungsrats von Kirchbach und König mitgeteilt. Diese akzeptierten den Rücktritt. Die Leitung des RBB übernimmt ab sofort der stellvertretende Intendant Brandstätter.
Das war vor rund 3 Jahren, am 7. August 2022 um 20.20 Uhr im RBB24 Inforadio. Das Ende von Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin. Medienvorwürfe über mutmaßliche Vetternwirtschaft, Korruption, Compliance-Verletzungen, unangemessene Modernisierungsarbeiten und überzogene Bonizahlungen führten zunächst zum Rücktritt und dann zu einer außergewöhnlichen fristlosen Kündigung durch den RBB-Verwaltungsrat am 22. August 2022. Zitat: Die Kündigung erfolgt auf der Grundlage wichtiger Gründe im Sinne des Paragraphen 626 BGB. Ihre Ansprüche auf die Zahlung von nachvertraglichem Ruhegeld sowie Hinterbliebenenversorgung werden damit widerrufen. Zitat Ende. Patricia Schlesinger hatte sich juristisch gewehrt. Das Landgericht Berlin II verkündete nun Mitte dieser Woche am 16.07.2025 ein Urteil. Wir hörten ja die Richterin eben. Also sie ist zudem auch noch Richterin und nicht nur Pressesprecherin der Gerichte. Aber der Richter dieses Verfahrens hat der Klage von Schlesinger auf Ruhegeld für Januar 2023 in Höhe von rund 18.000 Euro 300 stattgegeben. Also nur für einen Monat, nicht ein Ruhegeld für den Rest ihres Lebens. So war es auch nur beantragt, wie wir eingangs hörten. Das Gericht ließ offen, ob ein Anspruch auch für die Zeit danach besteht. Der RBB hat im Rahmen einer Wiederklage feststellen lassen wollen, dass Patricia Schlesinger keine nachvertraglichen Ruhegeldansprüche zustehen. Das hat das Gericht jedoch als unzulässig abgewiesen. Zweites Ergebnis des Urteils: Die ehemalige Intendantin wurde zu Zahlungen an den RBB in Höhe von rund 24.000 Euro verurteilt. Der Grund: Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Dienstwagen und Reisekosten. Wegen 2 weiterer Pflichtverletzungen hat das Gericht ein sogenanntes Grundurteil erlassen und den Anspruch dem Grunde nach bejaht. Es ging um sogenannte variable Vergütungen und eine AD-Zulage. Über die Höhe des Anspruchs wird später entschieden. Der RBB hat seine Forderungen mit rund 1,8 Millionen beziffert. Drittens, die Angelegenheit Digitales Medienhaus mit Forderungen des RBB in 2-stelliger Millionenhöhe wurde abgetrennt und wird in einem Extraverfahren verhandelt. Das Urteil insgesamt ist noch nicht rechtskräftig. Ich konnte noch im Gerichtsgebäude mit einem Prozessbeteiligten sprechen.
Also mein Name ist Dr. Wolfgang Krüger, ich bin Vorsitzender des Verwaltungsrates des RBB.
Sie bringen eine Biografie als Medienmann mit. Sie waren bei Rias TV und Deutsche Welle TV.
Und beim WDR.
Und beim WDR, also Sie wissen, worum es eigentlich geht. Sie sind nicht nur jemand, der verwaltet im Verwaltungsrat und guckt, ob die Finanzen richtig stimmen. Sie haben sich ausgesprochen dafür,
den Vergleich nicht anzunehmen oder die außergerichtliche Einigung. Das ist ja das, was im Januar das Gericht hier empfohlen hat. Können Sie noch mal ganz kurz erläutern, warum Sie dann doch in die Offensive gegangen sind und gesagt haben, wir beantworten die Klage von Frau Schlesinger mit einer Wiederklage?
Das war ja unabhängig davon. Also da muss man, glaube ich, schon so korrekt bleiben. Wir haben auf die Klage von Frau Schlesinger mit einer Wiederklage reagiert, weil wir auf der einen Seite die Höhe der Altersversorgungsansprüche von ihr als unangemessen empfunden haben, im Vergleich zu dem Schaden, den sie dem Sender gegenüber zugefügt hat. Und da wollten wir zumindest deutlich machen, dass sich das gegeneinander verrechnet. Uns war schon klar, mit Blick auch auf die Verhandlung am 15. Januar, die wir hier im Landgericht Berlin erleben durften, dass mit Blick auf die Höhe der Altersversorgung wir mit dem Begriff der Sittenwidrigkeit nicht sehr weit kommen würden, weil der Richter darauf abgehoben hat, auf die Marktüblichkeit vergleichbarer Altersversorgungsregelungen im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dass der Richter eben halt auch darauf abgehoben hat, dass es die entsprechenden Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsgremien gegeben hat. Es ist ja kein klassischer Bereicherungsvorwurf für Frau Schlesinger, sondern hier hat es ja verschiedene gegeben, die daran mitgewirkt haben, dass es zu dieser üppigen Altersversorgung gekommen ist. Und insofern ist der Richter hier von der Rechtmäßigkeit ausgegangen. Davon unterscheiden muss man sozusagen das verantwortliche Handeln der Intendantin gegenüber den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, aber auch gegenüber dem RBB in der Frage der Gewährung von ARD-Zulagen und Boni für die Zeit des ARD-Vorsitzes des RBB. Hiervon muss man auch abtrennen das Agieren der Intendantin in der Frage digitales Medienhaus, wo aus unserer Sicht, nachdem wir noch im Januar seitens des Gerichts gerügt wurden, dass wir nicht genau spezifizieren konnten, wie hoch der Schaden zu beziffern sei, das haben wir in akribischer Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des Hauses inzwischen erledigt und mit unseren Anwälten. Und immerhin steht hier eine Schadenssumme in Höhe von 13,6 Millionen Euro im Raum. Und das Bedeutende aus meiner Sicht ist, dass man sich jetzt nicht hier hinter kollektiven Entscheidungen verstecken kann, sondern hier geht es darum, inwieweit eine Intendantin, ein Intendant für das unternehmerische Handeln auch persönlich Verantwortung trägt.
Persönliche Haftung auch? Verantwortung ist ja so ein dehnbarer Begriff.
Na, die Haftung auch, aber Sie wissen aus den Regelungen in den jeweiligen Häusern, was Sie auch analog in Unternehmen haben, dass es hierfür auch entsprechende Versicherungen gibt, die also sozusagen risikobehaftetes Handeln von Geschäftsführern, leitenden Angestellten abfedert. Das spielt dann sicherlich auch mit einer Rolle. Aber hier geht es ja sozusagen um fundamentale Regeln, wie man im Grunde genommen solche Großprojekte aufsetzt. Das ist alles keine Geheimwissenschaft und hier hätte man sozusagen schlichtweg sozusagen mehr Sorgfalt walten lassen müssen.
Nun haben Sie sich eben nicht außergerichtlich geeinigt. Was war die entscheidende Phase? War das eher die Gegenseite oder war es der RBB, der hier nicht wollte?
Ich bin da jetzt sozusagen etwas zögerlich in der Antwort, weil wir eine Verschwiegenheitserklärung über den Inhalt dieser Güterichterverfahren unterschrieben haben. Dass es am Ende nicht zu einem Vergleich gekommen ist, hat einfach aus Sicht des Verwaltungsrates damit zu tun, dass wir keine Basis für eine Einigung gesehen haben, die gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern vertretbar gewesen wäre.
Wie interpretieren Sie nun das heutige Urteil für den RBB? Und ich vertrete diese Gruppe immer sehr gerne auch für die Gruppe der beitragszahlenden Menschen.
Also es gibt einen Landesrechnungshofbericht über die Tätigkeit der Gremien im RBB. Und in dem ist ein wunderbarer Begriff geprägt worden, dass die Aufsichtsgremien einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt die Treuhänder der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sind. Und wenn ich dieses ernst nehme, dann müssen wir sozusagen in der Kontrolle der Geschäftsführung mehr als genau sein, mehr als penibel sein, auch wenn es unbequem ist. Das führt dann gelegentlich zu Friktion, aber das gehört dann, glaube ich, auch mit dazu. Und wenn jeder seine Rolle versteht, dann kann man damit auch, glaube ich, gut umgehen. In diesem Falle, was einen denkbaren Vergleich angeht, war es dann am Ende sicherlich so, dass dieses auch kommunikativ nicht vermittelbar gewesen wäre. Und auch wir müssen in all unseren Entscheidungen im Blick haben, wie die Außenwirkung ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht gerade massiv unter Druck. Er wird von vielerlei Seiten in Frage gestellt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und solche Affären, wie ich sie jetzt immer nennen will, tragen nicht dazu bei, sozusagen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken. Und insofern kommt es hier umso mehr auf konsequenteres Handeln an.
Aber nochmal die Frage, das Urteil, ist es besser ausgegangen, als Sie ja hochrechnen konnten?
Ich will gar nicht drum herum reden. Ich bin davon ausgegangen heute Morgen, dass wir hier sozusagen keinen guten Tag erleben werden, sondern dass wir vielleicht auf ganzer Linie dann doch verlieren. Das hatte sich ja zumindest nach der Auftaktverhandlung vom 15. Januar so abgezeichnet. Und insofern waren wir sehr überrascht. Aber es gibt auch keinen Anlass jetzt für Triumphgeheul. Sondern ich glaube, der Richter hat irgendwo tatsächlich versucht, seiner Aufgabe gerecht zu werden, indem er sozusagen auf der einen Seite die Ansprüche von Frau Schlesinger zu bewerten hatte, auf die Rechtmäßigkeit hin und gleichzeitig sich aber auch sehr sozusagen dezidiert mit den Gegenvorwürfen des RBB auseinandergesetzt hat. Und so ist dieses Urteil dann zustande gekommen. Wenn man jetzt in der Position ist, wie der RBB heute, lässt sich dann leicht sagen, das ist ein sehr abgewogenes Urteil. Aber ich glaube, man muss hier dem Richter auch Respekt aussprechen.
Man hat die Klage in Verbindung mit dem digitalen Medienhaus abgetrennt. Bedeutet das jetzt, dass der RBB ein neues Verfahren anstrengt?
Das bedeutet, dass es zu einem neuen Verfahren in dieser Frage kommt.
Also das ist jetzt automatisch?
Ja, das Verfahren gegen Frau Schlesinger auf Schadensersatz in puncto digitales Medienhaus, dieses Verfahren werden wir führen.
Dr. Wolfgang Krüger, RBB-Verwaltungsratsvorsitzender, der in der Abendschau das Urteil so zusammenfasste, das ist ein guter Tag für den RBB, das ist ein guter Tag für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Gleich der Anwalt der Gegenseite, Thomas Wahrlich. Als juristischer Laie könnte man vermuten, dass bei einer Gerichtsentscheidung wie am 16. Juli in der Angelegenheit Schlesinger RBB die Auslegung des Urteils bei den streitführenden Parteien spiegelbildlich sein müsste. Wir hörten ja gerade den RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Dr. Wolfgang Krüger mit seiner Position. Er sprach von einem richterlich abgewogenen Urteil. Ich konnte mit dem Anwalt von Patricia Schlesinger, Thomas Wahrlich, am Freitag ein Schaltgespräch aufzeichnen, bei dem das Machbare, also die Fragen vorher abgestimmt waren, und fragte zunächst, ob es auch für ihn ein abgewogenes Urteil des Richters Markfort gewesen sei.
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte mich einer Urteilskritik enthalten. Das gehört sich aus meiner Sicht nicht. Angesichts des Verlaufs der mündlichen Verhandlung hat uns das Urteil sicherlich in einigen Punkten überrascht. Man muss aber sagen, dass in Bezug auf die vom Gericht ausgeurteilten Positionen, also den Anspruch auf das Ruhegeld, den wir klageweise geltend gemacht haben, Dienstwagen, Dienstreisen, Abendessen, variable Vergütung für Frau Schlesinger, die wiederklagend gegen Frau Schlesinger geltend gemacht wurden, haben wir zu 97%, ich habe das ausgerechnet, zu 97% gewonnen. Über die großen Themen wurde aber nicht entschieden. Also nicht über das digitale Medienhaus, noch nicht über die variable Vergütung. Die ARD-Zulage ist jetzt keine ganz große Sache, aber auch über die wurde nicht entschieden. Und deswegen wird dieses Urteil zu mindestens 3 weiteren Prozessen führen. Und deswegen sehe ich es auch etwas anders als Herr Dr. Krüger. Ich sehe darin keinen guten Tag für die Beitragszahler. Der RBB hat ja schon viele Millionen Euro in dieser Causa Schlesinger aufgewandt. In der Presse ist von 6 bis 9 Millionen Euro die Rede. Ich kann das nicht beurteilen. Und das wird unverändert so weitergehen, weil sich weitere Prozesse anschließen werden.
Gut, das ist ja die Sache der prozessführenden Parteien, also auch ihrer Mandantin. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Urteil. Vielleicht können Sie nochmal detailliert die 97% auffächern. Was sehen Sie denn im Urteil in Ihrer Rechtsauffassung eindeutig bestätigt?
Also wir haben einen Anspruch auf Ruhegeld für Januar 2023 eingeklagt. Dieser Klage wurde stattgegeben. Es gibt diverse Wiederklagen und soweit über diese Wiederklagen vom Gericht entschieden wurde, haben wir bis auf 24.000 Euro erreicht, dass alle Wiederklagen abgewiesen werden. Das betrifft die ganzen Vorwürfe, die ja auch in der Presse breitgetreten wurden in Bezug auf die Nutzung von Dienstwagen, in Bezug auf Reisekosten, in Bezug auf Abendessen, in Bezug auf die variable Vergütung, die Frau Schlesinger erhalten hat. In all diesen Punkten wurden die Widerklagen abgewiesen, beziehungsweise wurde den Widerklagen nur in einem Umfang von 24.000 Euro stattgegeben. Und das führt eben insgesamt zu einer Obsiegensquote zu unseren Gunsten von 97%.
Nun hatten Sie in diesem Prozess das Ruhegeld nur für einen Monat eingeklagt. Medienberichten zufolge, um den Streitwert zu senken, damit auch das Prozessrisiko finanziell zu minimieren ist. Die Gerichtssprecherin wies darauf hin, dass das Urteil kein Präjudiz ist, also kein Leitbild für weitere Prozesse. Werden Sie jetzt dennoch vielleicht ermutigt, die restlichen monatlichen 18.300 Euro, eine vermutlich siebenstellige Summe, einklagen?
Das müssen wir noch entscheiden. Ich will da auch weiter nichts zu sagen. Die Entscheidung müssen wir noch treffen.
Das öffentliche Interesse beim Ruhegeld ist mutmaßlich auch deswegen so hoch, weil die meisten, die uns jetzt zuhören, noch nicht einmal mit Arbeit so viel monatliches Einkommen erwirtschaften. Gibt es bei Ihrer Mandantin Verständnis dafür, dass die Frage der Sittenwidrigkeit entstanden ist, die anders als bei privaten Unternehmen hier letztlich die Beitragspflichtigen für ihre Mandantin ein Leben lang aufkommen müssen?
Ich kann und will hier nicht für Frau Schlesinger sprechen. Das müsste sie selbst tun. Aber selbstverständlich kann die Frage der Sittenwidrigkeit thematisiert werden. Und das Gericht hat sich zu dieser Frage sehr eindeutig geäußert. Und es ist auch für mich im Ergebnis klar, dass der Vertrag von Frau Schlesinger und die in diesem Vertrag enthaltene Ruhegeldzusage nicht sittenwidrig sind. Wenn Sie etwas als sittenwidrig ansehen, dann greifen Sie ja in schwerwiegender Weise in die Verlässlichkeit, in die Verbindlichkeit geschlossener Verträge ein. Und das setzt immer voraus, dass die Partei, zu deren Lasten Sie das tun, eine Situation ausgenutzt hat, die andere Seite übervorteilt hat und dabei mit verwerflicher Gesinnung gehandelt hat. Und das ist hier definitiv nicht der Fall. Frau Schlesinger ist ein Vertrag vorgelegt worden, der in Bezug auf die Ruhegeldzusage exakt dem ihrer Vorgängerin entsprach. Und den hat sie, ohne ein Komma zu ändern, unterschrieben. Darin liegt keine Übervorteilung des RBB. Und deswegen war für mich klar, dass dieser Sittenwidrigkeitseinwand im Ergebnis ins Leere geht. Entsprechende Ruhegeldzusagen waren üblich. Ihre Vorgängerin hatte, wie gesagt, eine identische Regelung. Und auch andere Intendanten und Führungskräfte haben ähnliche Leistungen erhalten. Das ist ja alles veröffentlicht und öffentlich zugänglich. Und diesem Vorgehen entsprach auch das Ruhegeld für Frau Schlesinger, und zwar sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach.
Kommen wir nochmal zu den 3%, die Sie nicht durchsetzen konnten oder wo Sie jetzt ja auch in die Pflicht genommen werden, also Ihre Mandantin. Wie bewerten Sie denn die Forderung, die das Gericht anerkennt, von rund 24.000 Euro wegen Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Dienstwagen und Reisekosten und möglicher von mir vorhin ja aufgefächerten 1,8 Millionen aus anderen Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit, ich sag's mal volkstümlich, Bonizahlungen und Zulagen für den ARD-Vorsitz?
Also ich will zunächst mal zu den Reisekosten etwas sagen, und dabei ist mir eines wichtig. Das Gericht hat an keiner Stelle gesagt, dass Frau Schlesinger private Aufwendungen dienstlich abgerechnet und sich dadurch persönlich bereichert habe. Dem Gericht geht es ausschließlich um formale Aspekte. Das Gericht hat die Reisekostenordnung des RBB so interpretiert, dass Frau Schlesinger sich bei Dienstreisen, die sie mit einer Privatreise kombiniert hat, dass sie diese Dienstreisen mit dem Verwaltungsdirektor des RBB, also nicht etwa dem Verwaltungsratsvorsitzenden, sondern dem ihr untergebenen Verwaltungsdirektor,
Hagen Brandstätter war das,
genau, hätte abstimmen müssen. Und weil eine solche Abstimmung nicht erfolgt sei, seien bestimmte Kosten von ihr zu tragen. Es wird aber nicht gesagt, dass sie private Anteile der Reisen dienstlich abgerechnet habe, sondern dass eine solche Abstimmung mit Herrn Brandstätter in Bezug auf bestimmte Reisen nicht erfolgt sei. Zu der variablen Vergütung würde ich gerne auch etwas sagen. Da gibt es ja dieses sogenannte Grundurteil. Und das muss man vielleicht auch einmal für die Zuhörer einordnen. Also erstmal hat das Gericht entschieden, dass Frau Schlesinger ihre eigene variable Vergütung, die auch auf diesem neuen variablen Vergütungsmodell beruhte, in vollem Umfang zusteht. Auch diese variable Vergütung für Frau Schlesinger hatte der RBB ja wieder klagend zurückverlangt. Das Gericht sagt nicht, dass das variable Vergütungsmodell an sich nicht rechtmäßig eingeführt worden sei. Es sagt vielmehr, dass die jährlichen Umsetzungsvereinbarungen, also die Zielvereinbarungen mit den Direktoren und den leitenden Mitarbeitern, den außertariflichen Mitarbeitern, der Zustimmung des Verwaltungsrates bedurft hätten und diese Zustimmung nicht vorgelegen habe. Wenn eine solche Zielvereinbarung pflichtwidrig nicht mit dem Verwaltungsrat abgestimmt wurde, dann ist dadurch aber ein Schaden nur dann entstanden, wenn der Verwaltungsrat den vorgeschlagenen Zielen nicht zugestimmt hätte und andere Ziele vereinbart hätte, bei denen der Zielerreichungsgrad des jeweiligen Mitarbeiters geringer gewesen wäre. Es geht ja nur um die Umsetzungsvereinbarung. Der Verwaltungsrat hatte aber aus meiner Sicht gar nicht die Kompetenz, um zu sagen, ob dieses oder jenes Ziel für den Chefredakteur, den Verwaltungsdirektor oder andere begünstigte Personen besser oder anders zu gewichten gewesen wäre. Wir meinen deshalb, dass auch mit Befassung des Verwaltungsrats dieselben Ziele vereinbart worden wären und dieselben variablen Vergütungen ausgezahlt worden wären und deswegen kein Schaden entstanden ist. Das haben wir auch schon in dem Prozess so angeführt und das wird jetzt in einem separaten Verfahren zu klären sein.
Haben Sie denn Erkenntnisse, das als Zusatzfrage zu diesem Thema, dass der Verwaltungsrat diesem Boni-Konzept, der über die variablen Vergütung nicht zugestimmt hat? Oder gibt es da vielleicht Unterlagen, die genau das Gegenteil nachweisen können? Haben Sie da Erkenntnisse?
Also man muss hier unterscheiden zwischen dem variablen Vergütungssystem an sich und diesen Umsetzungsvereinbarungen. Das Urteil bezieht sich in Bezug auf die fehlende Zustimmung des Verwaltungsrates ausschließlich auf die Umsetzungsvereinbarung. Also ich habe eine vertragliche Regelung, nach der mir ein Bonus in einer bestimmten Höhe zusteht und es muss jährlich eine Zielvereinbarung getroffen werden, bei der ich diesen Bonus erreichen kann, wenn ich diese oder jene Ziele erreiche. Diese Zielvereinbarung, diese Umsetzungsvereinbarung, bei der fehlt es nach Auffassung des Gerichts an der Zustimmung des Verwaltungsrats. Das variable Vergütungsmodell an sich steht hier jedenfalls für das Gericht nicht im Streit und das Ganze ist auf Initiative des Verwaltungsratsvorsitzenden beim RBB eingeführt worden, nicht auf Initiative von Frau Schlesinger.
Dann kommen wir zu dem abgetrennten Verfahren. Womit rechnen Sie denn beim Schaden des geplanten digitalen Medienhauses? Der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende brachte vorhin im Interview eine Summe von 13,6 Millionen ins Spiel.
Also die Summe ist mir tatsächlich auch neu. Ich kenne 12,9 Millionen. Aber ich muss sagen, wir haben uns mit dem Sachverhaltskomplex des digitalen Medienhauses inhaltlich noch gar nicht wirklich befassen können. Und deshalb kann ich dazu nichts sagen. Ich will mich da jedes weiteren Kommentars enthalten, weil ich das inhaltlich bislang nicht beurteilen kann.
Aber was sagen Sie dazu, dass der RBB offenbar davon ausgeht, Ihre Mandantin hätte alle Entscheidungen zum digitalen Medienhaus allein getroffen? Sie hätte also den im Raum stehenden Schaden allein verursacht.
Also wie man sich, glaube ich, denken kann, wenn man seinen gesunden Menschenverstand anwendet, ist das absurd. Natürlich hat sie das nicht alles allein entschieden. Dieses ganze Projekt des digitalen Medienhauses wurde auf einer ganz breiten konsensualen Grundlage entschieden. Daran war die regierende Bürgermeisterin beziehungsweise der regierende Bürgermeister beteiligt. Also ich glaube, es war Frau Giffey und Herr Müller. Es waren sämtliche Gremien in RBB beteiligt. Es war der Rechnungshof beteiligt. Das ist keine einsame Entscheidung von Frau Schlesinger gewesen.
Nun, angesichts der von Ihnen eingeschätzten 97%, werden Sie das Urteil anfechten?
Das haben wir noch nicht entschieden.
In einer Pressemitteilung von Ihnen heißt es, das Urteil führt nicht zu einer Befriedung der Parteien. Wir sind und bleiben daher gesprächs- und einigungsbereit, Zitat Ende. Was heißt das genau? Was bieten Sie an?
Das Urteil führt, und das habe ich ja schon dargelegt, zu mindestens drei weiteren Prozessen. Vielleicht sogar zu vier weiteren Prozessen. Einen großen Prozess über das digitale Medienhaus, das ist ja abgetrennt worden, dem sogenannten Betragsverfahren zur Feststellung der Schadenshöhe bei der variablen Vergütung und der ARD-Zulage, einer wenn wir denn das Ruhegeld weiterhin einklagen wollen, einer weiteren Klage auf Zahlung von Ruhegeld und gegebenenfalls, das wäre dann das vierte Verfahren, ein Berufungsverfahren. Herr Dr. Krüger hat ja in seinem Statement völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsrat Treuhänder und Sachwalter der Interessen der Beitragszahler ist. Und es muss deshalb stets eine Abwägung stattfinden, bei der der noch zu betreibende Aufwand und die damit verbundenen Kosten und Risiken abgewogen werden müssen gegen den möglichen Ertrag, gegen das, was möglicherweise dabei herumkommen kann. Das muss der RBB tun und das müssen wir umgekehrt genauso tun. Ich hatte ja schon erwähnt, dass auf Seiten des RBB bereits mehrere Millionen an Anwaltskosten aufgelaufen sind. Und bei Fortführung all dieser Rechtsstreitigkeiten würden denen weitere folgen. Es wäre deshalb aus meiner Sicht, aus Sicht beider Parteien, also aus Sicht des RBB und aus unserer Sicht, fahrlässig, nicht noch einmal eine gütliche Einigung zu erwägen, weil das Urteil in zahlreichen Punkten nicht zu einer Befriedung führt und weitere Prozesse und erhebliche Kosten nach sich zieht. Und deshalb sind wir gesprächs- und einigungsbereit. Wenn Sie aber fragen, was wir genau anbieten, dann kann ich nur sagen, das kann ich noch nicht sagen.
Mein Rechtsanwalt Thomas Wahrlich, er vertritt die arbeitsrechtlichen Interessen der ehemaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Lucy Park, finde ich erstmal sehr entspannter Musik. Hab das jetzt textlich nicht überprüft. Aber es führt uns ein bisschen rüber in die Ferienstimmung. Nächste Woche in Berlin und Brandenburg gibt es Ferien. Und ich begrüße in der Leitung zum einen Vera Linz.
Hallo.
Und Michael Mayer.
Hallo.
Ihr habt euch was Besonderes ausgedacht. Es ist ja Tradition. Naja, ist auch so, dass das Medienmagazin zumindest Medienempfehlungen gibt für, ich sag mal jetzt nicht die Regenzeit, aber so, man hat ja dann noch Müßiggang und man kann dann das ein oder andere mal weglesen oder wegstreamen. Vielleicht nehme ich mal Vera zuerst mit deinem Buch.
Ja, gern. Mhm.
Du hast uns ein Buch mitgebracht vom niederländischen Journalisten Rob Weinberg, Chefredakteur und Mitbegründer von De Correspondent, einer Nachrichtenplattform für investigativen Journalismus. Der Titel seines Buches, ich lese ihn mal vor, Ruinen der Wahrheit. Und tatsächlich ist die Wahrheit umkämpft wie nie. Also Corona, Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, Klimawandel. Es scheint heutzutage kaum möglich, sich auf eine gemeinsame Wahrheit zu verständigen. Viele sagen deshalb, wir leben in einer Post-Truth-Society. Hat die Wahrheit ausgedient aus Sicht von Rob Weinberg?
Nee, ganz und gar nicht. Also im Gegenteil, die Wahrheit beschäftigt die Menschen nach wie vor und ist ihnen auch wahnsinnig wichtig. Es gibt sogar Wissenschaftler, die vom Zeitalter der Wahrheit sprechen, in dem wir gerade leben. Was sich aber verändert hat, sagt Rob Weinberg, ist die Funktion von Wahrheit. Also statt Gemeinschaft zu stiften, wie das in der Vergangenheit lange der Fall gewesen ist, spaltet sie heute die Gesellschaft. Und deshalb meint er, ist es wichtig, die Rolle von Wahrheit wieder neu zu bestimmen, sie sozusagen wieder konstruktiv wirken zu lassen. Und das ist auch möglich.
Beim Begriff Wahrheit denkt man ja zuallererst an Tatsachen und Fakten, also an eine überprüfbare Beschreibung der Realität oder an Wissen, das durch wiederholbare Methoden erworben wurde. Welche Auffassung hat denn Rob Weinberg, wie ich jetzt gerade von dir gelernt habe, von der Wahrheit?
Ja, also bei der Wahrheit ging es nie nur um reine Fakten oder die nachprüfbare Beschreibung der Wirklichkeit, wie du eben gesagt hast, sondern Wahrheit hatte immer auch die Aufgabe, einen gemeinsamen Blick auf die Welt zu erzeugen, eine gesellschaftliche Vision. Und Rob Weinberg zeigt dies, und das ist auch seine Sicht auf die Dinge, in seinem fulminanten Rückblick auf 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Das ging los in der vormodernen Zeit, 400 vor Christus bis ins 16. Jahrhundert hinein, als Wahrheit etwas war, das Menschen schlicht als gegeben hingenommen haben, vermittelt vom Christentum oder von Denkern wie Platon. Und das unhinterfragte Versprechen lautete dann, die Erlösung gibt es im Jenseits. In der Moderne sah das anders aus. Da galt die Wahrheit als wissenschaftlich objektivierbar, als ein Mittel, mit ihrer Hilfe gesellschaftlichen Fortschritt zu erzielen. In dieser Zeit entstand auch der Nationalstaat und der klassische Liberalismus, auch die Sozialdemokratie, die für soziale Errungenschaften einstand. Und dann in der Postmoderne, ab den 1950er Jahren wurde Wahrheit zu einer Angelegenheit, die der, wie er schreibt, eigenen Entscheidung oblag. Also sie wurde eine Interpretation der Wirklichkeit. Der Mensch war die Quelle der Wahrheit. Ihre gesellschaftliche Funktion war hier jetzt, dass sie eingesetzt wurde für die individuelle Emanzipation. Was aber bei all diesen Wahrheitsfunktionen immer gleich blieb, war, dass sie im Westen stets zu mehr Wohlstand geführt hat, zu mehr Freiheit für den Einzelnen, also zu Fortschritt. Und das war auch möglich, ganz wichtig, muss man dazu sagen, weil die Gesellschaften materiell auch immer prosperierten durch den Rückgriff auf fossile Energien.
Und was ist jetzt passiert, dass dieses Prinzip also nicht mehr gilt oder Wahrheit inzwischen so destruktiv wirkt? Mhm. Wie erklärt er denn das?
Ja, er erklärt das mit einer Entwicklung, die wie ein roter Faden allerdings wirklich schon von Anfang an sichtbar war, nämlich dass Wahrheit immer mehr zum Privatbesitz des Individuums geworden ist. Der Mensch hat sie sich immer mehr angeeignet und mittlerweile, also heute, dreht sich die Wahrheit zunehmend um das eigene Ich. Und das ist ein gefundenes Fressen für die kapitalistische Verwertung. Er beschreibt sehr anschaulich, wie Wahrheit zum Konsumgut geworden ist, dass sich jeder maßschneidern kann, befeuert vom Markt der Selbstoptimierung, von neoliberalen Politikern und profitorientierten Medien, die auf Schlagzeilen setzen statt auf Zusammenhänge. Und er nennt unser Zeitalter heute auch die postmoderne Konsumzeit. Und auf der Strecke geblieben sei die gesellschaftliche Vision, das Miteinander, die Solidarität und auch wieder wichtig, das fällt jetzt damit zusammen, dass fossile Energien, die bisher ja immer der materielle Garant des Fortschritts waren, nicht mehr so wie bisher genutzt werden können, weil dies zur Klimakrise genutzt hat. Und beides zusammen, diese Ich-Bezogenheit und die großen Krisen führen dazu, dass der Westen den Glauben an den kollektiven Fortschritt verloren hat. Und deshalb nennt er unsere Gesellschaft nicht die Post-Truth-Society, wie das eben manche tun, sondern die Post-Progress-Society.
Ja, irgendwie dann doch schwerer Stoff, also nicht nur so einfach.
Liest sich ganz einfach. Ja, liest sich super.
Aber welche Vorschläge macht denn Rob Weinberg, wie man aus diesem Post-Progress-Society wieder herauskommt?
Ja, er fordert eine neue Erzählung, die individuellen Wohlstand und Gemeinschaft zusammendenkt. Und dass der Mensch dazu in der Lage ist, davon ist er überzeugt, denn im Wesen sei er kooperativ und fürsorglich. Und die Studien, die er dazu anführt, die belegen dies auch. Wie allerdings angesichts von zunehmendem Populismus und einer ungeheuren Medienmacht, zum Beispiel auch von sozialen Plattformen, dieses Umdenken entstehen kann, das lässt er offen. Aber ich fand ihn trotzdem toll. Es liest sich tatsächlich wirklich super. Und ich fand diesen mahnenden Essay so dringlich, so schlüssig und so überzeugend. Und er zeigt auch so klar, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind, dass er dazu einlädt, jetzt noch verstärkter über das Wie nachzudenken. Also wie wir aus dieser Misere wieder rauskommen.
Ja, danke Vera. Und zur Wahrheit gehört, dass es ein Buch gibt mit dem Titel Ruinen der Wahrheit, eine kurze Geschichte unserer Zeit aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke. C.A. Beck Verlag, München 2025, 206 Seiten, 24 Euro. Und nochmal der Autor Rob Weinberg. Dankeschön.
Gerne.
Tell me where you wanna go.
Und zur Wahrheit gehört auch, dass Michael Mayer immer noch in der Leitung ist. Hallo Micha.
Hallo.
Du hast uns kein Buch mitgebracht, sondern empfiehlst Serien aus der großen Welt der Streamingdienste.
Genau.
Aber wir wollen vorher noch mal kurz überhaupt, weil Streaming ist so ein bisschen unterbelichtet gewesen in den letzten Monaten hier im Medienmagazin, doch so ein bisschen überhaupt mal über das Phänomen deutsche Serien im Ausland reden. Und du hast uns da gleich einen O-Ton mitgebracht.
Genau. Da geht es einmal um Alarm für Cobra 11 und um Babylon Berlin. Und da hören wir jetzt mal kurz mal rein.
Their precinct is the Autobahn. They work at breakneck speed. They're up against car thieves, murderers, extortionists.
Autobahn を kattabashi, 24 Stunden 市民 の安全を守ることを使命に、凶悪犯罪に完全と立ち向かう。
Nouvelle série inédite. Babylon Berlin en exclusivité sur Canal+.
Diese Erfahrung hat man wahrscheinlich auch selber schon mal gemacht. Man sitzt irgendwo im Ausland und zappt durch den Fernseher und denkt, was sind das? Alte Derek-Folgen? Oder sogar vielleicht, ich weiß nicht, es gibt so im Netz ungarisch synchronisierte oder Tatort, ne, Micha?
Genau.
Meist sind es aber dann doch irgendwie amerikanische oder britische Produktionen, die sich weltweit verkaufen. Doch wie schaut es eigentlich aus, also mit dem Verkauf deutscher Serien ins Ausland? Du hast dich da so ein bisschen sachkundig gemacht. Sind die eher Ladenhüter oder Verkaufsschlager?
Also sagen wir mal so, die deutschen Serien sind erfolgreicher, als man denkt. Die Deutschen denken ja immer über ihre eigenen Serien, dass es Ladenhüter seien. Das ist aber nicht so. Also die Trailer, die wir eben gehört haben, das war zum einen, wie gesagt, für die Serie Alarm für Cobra 11, die schon seit 1996 bei RTL läuft. Und die Serie ist eine der erfolgreichsten deutschen Serien im Ausland überhaupt und läuft sogar im amerikanischen Fernsehen als eine von nur ganz wenigen deutschen Serien, aber auch in Dutzenden von weiteren Ländern, von Estland bis Chile oder bis nach Japan. Und bei der Serie kommen sicherlich einige Elemente zusammen, die für den Verkauf günstig sind. Also ich sag mal deutsche Autos und Autobahnen, harte Männer, die in schnellen Schlitten Verbrecher jagen.
Und dann immer am Ende so eine Rampe, wo ein Auto wirklich unnatürlicherweise durch die Luft fliegt.
Genau, also das ist quasi wie bei James Bond, das muss sein in jeder Folge, genau. Und es trifft natürlich so ein bisschen den Erwartungshorizont vieler Zuschauer in aller Welt. Aber in jüngerer Zeit waren auch historische Stoffe, die so ein bisschen anspruchsvoller sind, sehr erfolgreich, wie Babylon Berlin oder Charité. Und Babylon Berlin, dessen letzte Staffel voraussichtlich 2026 in die ARD kommt, war eine Koproduktion zwischen Sky Deutschland und der ARD. Allerdings nicht mehr die letzte Staffel, die hat die ARD dann alleine produziert. Und das Geschäft mit den deutschen Serien und Filmen übernehmen hierzulande nicht die Sender selbst, sondern Tochterfirmen wie zum Beispiel ZDF Studios. Dort vermarktet man zu 90% ZDF eigene Produktionen, aber durchaus auch andere Serien, wie zum Beispiel Die Zweiflers, das war eine ARD-Serie über eine jüdische Familie in Frankfurt. Und Sebastian Kregler ist Content-Redakteur bei ZDF Studios und Kregler hat mir erzählt, die deutschen Produktionen haben aufgeholt und verkaufen sich weltweit.
Und zwar von Finnland bis Feuerland. In der ganzen Welt werden diese Produktionen gesehen, gekauft und inzwischen konkurrieren unsere Programme, die exzellent für das deutsche Publikum gemacht werden und dafür ist der deutsche Markt eben groß genug. Die konkurrieren mit Programmen aus der ganzen Welt.
Ja, und ein weiteres Beispiel ist Bettys Diagnose. Das ist so eine Telenovela, eine Krankenhausserie mit Herz und Humor. Also es ist nicht meine Formulierung, so verkaufen die das selber und ist vielleicht so in ihrer leicht klischeehaften Darstellung jetzt nicht unbedingt preisverdächtig, aber dennoch verkaufen sich diese Art von Serien. Und in ARD ist zum Beispiel Der Sturm der Liebe ein großer Erfolg im Ausland, hat mir Helge Köhnen erzählt. Er ist Vertriebsleiter bei der Bavaria Media in München und Köhnen erzählt, dass es beim Vertrieb von Serien immer ein Balanceakt sei zwischen der lokalen Verortung einer Serie und einer Geschichte, die international verstanden werden soll. Und die Telenovela Sturm der Liebe sei so ein Beispiel.
Ist ein Märchen, zeigt Berge, zeigt Seen, zeigt wunderschöne Natur, aber ist auch nicht zu krachledern, sondern es ist eine universelle Geschichte, die überall passieren könnte. Und sie muss so ein bisschen was so ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil wenn es so eine Allerweltsgeschichte ist, das würden die Länder dann eher selbst produzieren mit eigenen Darstellern.
Nun könnte man sich ja vorstellen, dass manche Serien mit viel nackter Haut, sage ich mal, oder mit queeren Charakteren sich gar nicht oder nur schwer ins Ausland verkaufen lassen. Ist das denn so oder nimmt man auch das?
Ja und nein. Also was heikle Inhalte betrifft, kommt es immer sehr darauf an, über welches Land man sich unterhält, hat mir Helge Köhnen erzählt. Also im Nahen Osten zum Beispiel kämen manche Serien schlicht gar nicht in Betracht. Das muss man so krass sagen, genau. Aber manchmal kann man auch Sachen oder bestimmte Serien durch Schnitte entschärfen. Aber selbst in Europa sei das Bild differenziert.
Dann hat mir mal jemand gesagt aus dem Baltikum, wir haben kein Problem mit, wenn Film zeigen mit queeren Sachen, aber jetzt in einer Nachmittagsserie, da ist unser Publikum ländlich 60 plus, denen können wir es noch nicht zumuten. Es ist irgendwann auch eine Frage, dass irgendwann wird es so sein, aber in einem anderen Slot ist es wiederum kein Problem. Aber es ist nicht mehr so problematisch, wie es noch vor ein paar Jahren war.
Sind ja Serienkonsumenten, da schließe ich mich mit ein, oft sehr, ja doch, ja verwöhnt. Ne? Gute Serien sind oft teuer, man sieht das denen auch an. Können denn die deutschen Produzenten da überhaupt mitspielen?
Ja, das ist sicherlich so. Also teure amerikanische Produktionen, zum Beispiel bei Netflix, Disney und Co., also die sind in Deutschland kaum zu finanzieren. Aber auch manche deutsche Serien, wie zum Beispiel Der Schwarm im ZDF oder Babylon Berlin in der ARD, schon erwähnt, die hatten ein hohes Produktionsbudget und wurden damit anderen Sendern co-produziert.
Aber nicht unbedingt dadurch besser geworden, fand ich, beim Schwarm
da
zumindest.
Da kann man geteilter Meinung sein, aber auf jeden Fall, sagen wir mal so, war sie aufwendig gemacht, sagen wir mal so. Aber nur um mal so ein bisschen so die Summen sich klar zu machen, also Netflix zum Beispiel hat in den vergangenen 3 Jahren 500 Millionen Euro in deutschsprachige Produktionen investiert, unter anderem in Serien wie Liebeskind, eine Thriller-Miniserie oder Die Kaiserin, die beide international ein Erfolg waren, sogar Emmy Awards gewannen. Und ich habe mal mit Anna Laumen gesprochen, sie ist Netflix-Pressesprecherin und sie betont, dass zuallererst der Erfolg solcher Serien in den jeweiligen Heimatländern zähle und nicht im Ausland.
Denn das ist für uns das Wichtigste. Und die Erfahrung zeigt, je authentischer eine Erzählung, desto eher auch die Wahrscheinlichkeit, dass es international funktioniert. Und wenn das passiert, dann ist das das Sahnehäubchen. Für uns ist es toll, für die Kreativen sowieso und auch für die Zuschauer, die so nämlich dann neue Geschichten aus aller Welt entdecken.
Allerdings ist so, bei vielen Sendern und Streamern wird heute genauer drauf geschaut, welche neuen Serien man in Auftrag gibt. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie des Londoner Marktforschungsunternehmens Ampere Analysis werden in Europa im Vergleich zum Boomjahr 2022 ein Viertel weniger Serien hergestellt. Ist schon ziemlich erheblich der Rückgang. Und eine weitere Erkenntnis der Studie: amerikanische Produzenten agieren vorsichtiger, wenn es um heikle Inhalte gehe, auch angesichts des politischen Umfelds, Stichwort Trump und so weiter. Und für deutsche und europäische Produzenten könnten sich hier eventuell Möglichkeiten eröffnen, in diese Lücke vorzustoßen.
Und jetzt kommen wir zu deinen Serientipps. Also der Schwarm gehört offenbar nicht dazu, er würde ich ja zumindest ausreden wollen.
Genau. Ich habe drei Serien mitgebracht, wo ich jetzt zu meiner Schande gestehen muss, dass aber nur eine von denen ist jetzt irgendwie eine deutsche Serie. Und zwar, ich fange mal an mit Das zweite Attentat. Das ist eine ziemlich spannende Thriller-Serie mit Noah Saavedra in der Hauptrolle. Hier geht es um eine Geschichte, die sich der Krimi-Autor Oliver Bottini ausgedacht hat. Alexander Jaromin lebt in Athen und lebt mit seiner Mutter im Zeugenschutzprogramm des BKA. Und nach ihrem Tod findet er Hinweise, dass sich 20 Jahre zuvor einige Dinge doch anders abgespielt haben in der Zeit des Irakkriegs. Also ich fand es eine hochspannende deutsche Serie in der ARD-Mediathek zu sehen. Es wäre eine Empfehlung von mir.
Also die erste Empfehlung, Das zweite Attentat in der ARD-Mediathek. Die zweite Empfehlung.
Genau, Querer, Hinter verschlossenen Türen. Das ist eine spanische Serie in vier Episoden erzählt die Miniserie von dem familiären und juristischen Kampf der Protagonistin Miren, die nach 30 Jahren Ehe ihren Mann Iñigo wegen wiederholter Vergewaltigung in der Ehe anzeigt. Eine Anschuldigung, die schwer zu beweisen ist, denn nur die Eheleute selbst wissen, was sich hinter verschlossenen Türen all die Jahre abgespielt hat. Doch allein schon die Anzeige spaltet die Familie und zwingt die beiden erwachsenen Söhne, sich gegenüber ihren Eltern zu positionieren. Das Ganze ist sehr leise, sehr psychologisch. Also ich fand es eine ganz hervorragende Serie, hat auch Preise gewonnen. Die kann man in der Arte-Mediathek sehen.
Zweite Empfehlung, also Querer, Hinter verschlossenen Türen, Arte Mediathek. Und die dritte Empfehlung.
Genau, Das Reservat. Hier geht es um eine Geschichte, die sich in der Welt der Reichen und Schönen abspielt. Nördlich von Kopenhagen verschwindet Ruby, ein Au-pair von den Philippinen aus einem Viertel, das der Upper Class vorbehalten ist. Cecilie, die Nachbarin und ihr eigenes Au-pair Angel vermuten ein Verbrechen und versuchen, der für den Fall zuständigen Polizistin Aicha unter die Arme zu greifen. Doch der Weg zur Wahrheit muss durch die Wand der Verschwiegenheit der Gemeinde führen und lässt sich nur schwer einreißen. Das Ganze ist eine ganz tolle Gesellschaftssatire, fand ich. Auch eher ruhig von der Stimmung her, aber auch hochspannend und zu sehen bei Netflix.
Das Reservat bei Netflix, die dritte Empfehlung. Und ich habe festgestellt, du interessierst dich gar nicht für Medien in der Ferienzeit, oder?
Ja, man muss ja auch mal Ferien machen, Jörg. Ne? So.
Ja, natürlich. Michael Mayer, zum einen über deutsche Serien im Ausland, wie gut sie sich verkaufen und seine Tipps auf dem Streamingmarkt. Schöne Ferien dann sozusagen.
Bis dann, ja.
Tschüss.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Hier schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang. Hören Sie das vollständige Pressegespräch im Landgericht 2 in Berlin-Mitte im Saal 1810 vom 16. Juli 2025 gegen 12.15 Uhr. Mit der Gerichtssprecherin der Zivilgerichte Paula Riester kurz nach der Urteilsverkündung.
Ja, die Klägerin hatte Ruhegeld für Januar 2023 beantragt. Darüber hat das Gericht entschieden und hat ihr diesen Anspruch zugestanden. Es hat jetzt kurz begründet, dass das aber keine Vorabentscheidung ist, wie es eventuell mit weiteren Ruhegeldansprüchen über diesen ersten Monat hinaus aussehen würde. Das war nicht beantragt von der Klägerin und deswegen konnte das Gericht auch nicht darüber entscheiden. Das heißt, die Klägerin muss jetzt selber überlegen, wie sie damit weiter umgeht.
Müsste nochmal klagen.
Genau.
Aber kann man denn sagen, dass jetzt sozusagen dieses Urteil auch so eine Art Präjudiz ist für die weiteren Monate und Zeiten? Oder kann man das so nicht sagen?
Also zum einen ist jetzt die Begründung des Gerichts abzuwarten. Da wird ja sozusagen begründet oder da wird ja dargelegt, wie der Ruhegeldanspruch, wie das Gericht den begründet. Jetzt hat das Gericht ja gesagt, dass das jetzt keine Aussage darüber trifft oder jetzt kein Präjudiz dafür ist, wie es mit den weiteren Monaten aussieht. Das war ja auch im Termin im Januar diskutiert worden, wie eventuell auch andere Einkünfte gegenzurechnen sind. Aber da muss man jetzt gucken, was das Gericht in seinen Gründen schreibt.
Und es gab ja noch andere Punkte.
Wie hoch war die Summe, die Frau Schlesinger zahlen soll?
Das waren rund 24.000 Euro. Ich kann Ihnen gleich die genaue Zahl noch mal sagen, muss ich nachschauen.
Können Sie mal sagen, für was das war? Das war eine Reise?
Es sind ja verschiedene Ansprüche geltend gemacht worden und rund 24.000 Euro beziehen sich jetzt einmal auf einen Dienstwagen und auf Reisekosten. Genau, und darüber hinaus ist ja noch das sogenannte Grundurteil ergangen. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel bei Zahlungsklagen sagt man ja, es gibt zum einen die Frage, besteht überhaupt ein Anspruch auf eine Zahlung? Und die zweite Frage ist dann, wie hoch ist dieser Anspruch? Und das Gericht hat jetzt einmal zu der variablen Vergütung und zu der ARD-Zulage entschieden, dass dem Grunde nach ein Anspruch besteht, aber über die Höhe zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird.
Ist das noch in diesem Verfahren oder muss das dann?
Das ist in diesem Verfahren dann. Genau.
Warum ist denn das andere Verfahren mit dem digitalen Medienhaus abgetrennt worden?
Da ist der Hintergrund, die Wiederklage ist Ende letzten Jahres diesbezüglich nochmal erweitert worden. Das ist auch in dem Termin im Januar erörtert worden. Damals war das nur ein Feststellungsantrag, ein sogenannter Feststellungsantrag. Da war beantragt worden, festzustellen, dass die Klägerin für eben verschiedene mögliche Fehlverhalten schadensersatzpflichtig ist im Zusammenhang mit dem digitalen Medienhaus. Das war aber noch nicht beziffert worden vom RBB. Und das ist im Januar damals diskutiert worden, ob das überhaupt zulässig ist, so eine Feststellungsklage, wenn eben nicht dargelegt wird, wie hoch ist denn der Schaden und für was den Schaden. Und jetzt ist das vor rund einem Monat nochmal beziffert worden. Aber so eine Abtrennung ist möglich, wenn sozusagen noch nicht darüber jetzt entschieden werden kann. Dass man aber sagt, ein großer Teil des Verfahrens, der ja auch schon länger läuft, über den konnte jetzt entschieden werden und sozusagen das andere wird abgetrennt. Das ist dann sinnvoller, das in einem gesonderten Verfahren nochmal fortzuführen und dann zu erörtern.
Wann wird dieses Verfahren starten? Weiß man das schon?
Nein, also es wird jetzt sozusagen ein neues Verfahren eingeleitet und dann wird geschaut, wann es einen Termin gibt oder ob auch die Parteien sagen, sie treten dazu nochmal in Diskussion zuerst.
Wird das vor der gleichen Kammer laufen, dieses neue Verfahren?
Oder nicht? Ich vermute ja, aber ich kann es Ihnen jetzt nicht ganz sicher sagen.
Das heißt, sie bekommt jetzt nur diesen einen Monat Ruhegeld und sie muss jetzt entscheiden, beziehungsweise ihre Anwälte, klagt sie über den gesamten Zeitraum das ein?
Ja.
Bis wann hat sie Zeit?
Also da gibt es allgemeine sozusagen Verjährungsregelungen, aber da das kann ich jetzt nicht so sagen.
Aber die Entscheidung von jetzt ist ja auch noch gar nicht rechtskräftig.
Genau, also das ist jetzt ja die Entscheidung des Landgerichts, der ersten Instanz und dagegen ist ja immer Berufung möglich zum Kammergericht. Also.
Aber nur zum Verständnis, dass es jetzt nur um diesen einen Monat geht, weil es Entscheidungen der Anwälte, nicht des Gerichts. Das haben die Anwälte jetzt.
Ja, also das war so beantragt und ein Gericht kann ja nur über Anträge der Parteien entscheiden. Es kann ja nicht darüber hinausgehen und über etwas entscheiden, was gar nicht beantragt wurde.
Klar.
Außer Protokoll. Ich frage tatsächlich, wenn
das schon aber ist das, oder? Aber ist das nicht wegweisend, wenn man einen Monat sozusagen zugesteht, dass klar ist, dass die anderen Monate auch, dass der Anwalt sagt, naja, gut, RBB, brauchst du gar nicht weiter klagen, weil das ist ja jetzt grundsätzlich schon mal festgestellt. Macht es da überhaupt Sinn, nochmal zu klagen?
Also dazu kann ich Ihnen nichts sagen, dazu müssen Sie die Anwälte von Frau Schlesinger befragen. Also das Gericht hat ja nur gesagt, das ist sozusagen kein Präjudiz, das heißt jetzt nicht, dass so eine Entscheidung auch für die weiteren Monate ergehen würde. Und das müssen jetzt Frau Schlesinger und die Anwälte selbst prüfen.
Und nur noch mal zum Verständnis, weil es ja auch hieß, es ist keine Wiederklage möglich. Das heißt, da ist jetzt keine Revision möglich? Oder wie hat man das zu verstehen? Da kann man jetzt nicht nochmal Einspruch erheben gegen das Urteil, oder doch?
Doch, gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden zum Kammergericht, ja.
Okay. Sie sagten vorhin, die Höhe des Zahlungsanspruchs aus dieser ARD-Zulage wird dann zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch in diesem Verfahren.
Genau.
Es geht jetzt trotz dieser Zwischenentscheidung, sag ich mal, noch weiter.
Genau, also es ist jetzt sozusagen über einen Teil ist entschieden worden und über die Höhe dieser zwei Zahlungsansprüche wird dann noch entschieden.
Und wann wird das sein?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also da.
Aber wenn Frau Schlesinger jetzt entscheidet, dann gibt es ein neues Verfahren, wenn Ihre Anwälte sagen, sie fordert das jetzt über die gesamte Zeit auch rückwirkend.
Ja, das wäre eine neue Klage, neues Verfahren, ja.
Es gab noch einen Betrag von 1.322 Euro. Was ist da? Ich hatte das nur als...
Achso, das hat, glaube ich, was mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit zu tun. Das ist... immer, also man kann ja, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig und dann wird eben immer darüber entschieden, wenn man es schon vollstrecken will, bevor es rechtskräftig ist, dann ist es eben häufig so, dass dann derjenige, der vollstrecken will, zum Beispiel eine Sicherheitsleistung erbringen muss, dass für den Fall, dass dann die zweite Instanz anders entscheidet, die Person dann auch ihr Geld wiederbekommt und manchmal gibt es aber eben auch einen kleinen Betrag, der dann sozusagen ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar ist. Ja.
Ich hätte ganz gerne noch mal eine Übersetzung für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Warum das Gericht dieses Urteil gefällt hat, ist das aus der Urteilsbegründung abzulesen? Ich habe da nichts verstanden, um ehrlich zu sein. Aber das liegt möglicherweise an der Akustik des Saals und an dem juristischen Deutsch. Warum hat das Gericht so entschieden, wie es entschieden hat?
Also das Gericht entscheidet über Anträge, die gestellt werden. Warum jetzt ein Gericht so und nicht anders entscheidet, dazu kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das liegt in der Unabhängigkeit des einzelnen Richters oder
einzelnen
Richterin.
Aber das Thema Sittenwidrigkeit war da nicht nochmal ein Thema, ne?
Ne, es wird ja, oder es gibt ja ein Urteil, was den Parteien jetzt zugestellt wird, was begründet ist. Und darin wird das Gericht zu den einzelnen Punkten oder sich mit den einzelnen Punkten natürlich auseinandersetzen.
Aber wir sehen das erstmal nicht, diese Begründung. Oder wann sehen wir die Urteilsbegründung?
Ja, die wird jetzt erstmal den Parteien zugestellt und dann, wie auch bei anderen Urteilen, stellen wir die anonymisiert auch zur Verfügung.
Wann wird das sein, das schätzen Sie?
Was ist der Regelfall, so in etwa?
Das ist, nein, nicht 3 Monate, nein, weiß ich nicht, zwischen 1 und 2 Wochen. Das kommt darauf an, wie schnell das rausgeht, wie lang so ein Urteil ist. Ein kürzeres Urteil kann man schneller anonymisieren als eins, was 60 Seiten hat. Also das.
Und wann kriegen es die Parteien zugestellt?
Na, die kriegen sozusagen jetzt nach der Sitzung, wird das fertig gemacht und dann bekommen die das zugestellt.
Also im Laufe des heutigen Tages?
Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Geschäftsstelle besetzt ist, kann ich Ihnen nicht versprechen, aber in aller Regel ja.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, der an den Themen dieses Podcasts ebenfalls Interesse haben könnte, teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist natürlich das Medienmagazin Abo in der ARD Audiothek. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Ich freue mich auch, wenn Sie live am Radio dabei sind. Immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.